Hi, this is Graham Stark from Loading Ready Run, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 254. Heute mit den Themen der Bloomborough Release bzw. Pre-Release. Dann Rotation in Standard. Was ist es und was bringt's oder bringt's auch vielleicht nicht? Und wie sieht die Zukunft aus von Magic the Gathering? Zu guter Letzt natürlich noch Ask Us Anything, aber bevor wir in diese sehr leichten Themen reinspringen, weil eben so die Zukunft von so einem ganzen Hobby. Hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Es ist unendlich warm. Ich bin minimal am Schwitzen, selbst hier unten im Keller. Dementsprechend, ja.
Ja. Das ist mit dem Wetter ist immer so ein Hin und Her. Ich habe das Gefühl, so man guckt kurz raus, dann regnet es und es ist 19 Grad und dann guckt man wieder raus und dann ist aber mal wieder 26 bis 29 Grad draußen. Was mir bei diesen Temperaturen immer hilft, ist Holy, Sponsor von dieser Folge. Da gibt's fabelhafte Energy Drinks und Eistee ohne Bullshit, also ohne Zucker und zu vielen Schadstoffen. Und ihr könnt diese Getränke ausprobieren bei weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit dem Code Ravnica10. Und 5 Euro mit dem Code Ravnica5 auf euren Ersteinkauf. Das heißt, wenn ihr es mal probieren wollt, Ravnica5 einfach mal eingeben fürs Probierpaket, dann spart ihr noch ein bisschen was und könnt das Ganze mal ausprobieren mit schön eisgekühltem Wasser. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Und ihr unterstützt es aber noch indirekt, also ein kleiner Prozentsatz von eurem Erlös geht dann eben, beziehungsweise von dem, was ihr ausgibt, geht an uns und wir können uns davon dann eben finanzieren. Deswegen vielen, vielen Dank an euren Support und vielen, vielen Dank an Holy. Dann springen wir doch direkt mal ins erste Thema, und zwar Bloomborough Release bzw. Pre-Release. Erstmal natürlich die Frage an dich, hast du Pre-Release gespielt? Hast du ein bisschen was aufmachen können? Hast du was mitbekommen aus dem Laden?
Gespielt nicht bisher. Ich habe aber eine Menge aufgemacht. Ich habe bei der Pre-Release-Challenge mitgemacht von einigen YouTubern, die wir zusammen gemacht haben. Ich habe von einem guten Freund von mir ein Collector-Display, ein Play-Display, ein Starter-Kit, ein Bundle und noch von einem unserer Abonnenten tatsächlich einen Komplettset der Commander-Decks.
Ordentlich, ordentlich. Also nehme ich mal an, da kommt wieder einiges an Content bei deinem Kanal.
Oh ja, oh ja.
Wie ist denn dein Eindruck? Wie fühlen sich die Karten an? Hast du sie jetzt nochmal vielleicht noch was entdeckt, was du gedacht hast, okay, das kam jetzt irgendwie in der Spoiler-Season gar nicht so durch, wie stark die Karte ist?
Eher das Gegenteil. Okay. Ich finde es spannend, wie schwach das Set ist, wenn man es im Großen und Ganzen betreibt. Wenn man das Set anschaut. Das Set lebt sehr viel von seiner Cuteness, von dem, wie schön die Karten sind und wie flavorful die Karten sind, sag ich mal. Es sind wunderschöne Karten, aber die Power ist bisher mir nicht in dem Set aufgefallen. Eher das Gegenteil, wo ich sag, es gibt so zwei, drei Karten, die haben wir schon gehighlightet, die sind ganz nett. Aber der Rest ist eher mittelmäßig bis tatsächlich schlecht. Und das muss man leider sagen, das Powerlevel ist relativ niedrig. Spannenderweise haben wir das Powerlevel eben bei Carl of Manor und bei Thunder Junction auch schon für sehr niedrig erachtet. Und dementsprechend sind wir vielleicht einfach in so einer niedrigen Phase von Standard, die halt aktuell da versucht wird reinzudrücken. Ja. Was ja nicht verkehrt ist.
Nee, für Standard ist es auf jeden Fall wahrscheinlich besser, wenn es nicht zu krasse Sets nacheinander immer rauskommen. Und von meiner Seite aus, ich glaube, ich finde die Designs spannender als, jetzt habe ich hier so eine Fliege, als tatsächlich das Power-Level. Also sowas wie Sunspine Lynx oder sowas. 4 Mana, 5-4. Players can get life, damage can be prevented und das dealt Damage zu jedem Spieler in Anzahl der Non-Basics, die der hat. Finde ich einfach großartig vom Design her, weil es ja halt auch so einfach ein mögliches Out ist. Also es ist aber keine Karte, die ich jetzt in einem roten Deck 4-mal spielen will, sondern mehr so 2-3-mal vielleicht irgendwie im Sideboard oder vielleicht halt auch tatsächlich auch im Main Deck. Das sind halt immer so die Sachen, wo ich mir denke, oder ich habe ganz viele dieser Karten, wo ich drauf gucke, oder hier Dawn's, wie heißt es, Dawn's Truce? Die 2 Mana Gifted Card Instant, die dir und permanenten, du kontrollierst, Hexproof geben. Und wenn man ein Gift, wenn man eine Karte vergibt, bekommen die auch noch Indestructible bis zum Ende des Zuges. Ist eine super, super, super Karte für halt Nischenfälle. Für weiße Commander-Decks, für vielleicht im Sideboard, um halt ein Wrath irgendwie entgegenzuwirken. Und für mich hat das mehr so diese Rolle des Sets. Tatsächlich, ich war auch beim Pre-Release, habe da ein bisschen was gespielt und ich muss sagen, das Limited von dem Set fühlt sich extrem gut an.
Ja, also, das habe ich auch gehört, tatsächlich.
Diese Synergien von gerade im Kommen und Ankommen und auch diese, wie sie Sachen kommunizieren, dass du in Kommen hast du die Duos, die quasi immer für zwei Archetypen funktionieren. Du hast diese hybridfarbenen Commons, die auch nochmal in beiden Decks irgendwie funktionieren. Du hast halt immer eine Überschneidung von Creature-Types, die für manche Spells relevant ist, aber du kannst einen blauen Flieger genauso in dein Otter-Deck packen, wie du es halt in ein Flieger-Deck packen kannst. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie so die Archetypen übergeschnitten sind, dass die Decks auch relativ strikt zweifarbig bleiben sollten, zumindest jetzt im Pre-Release. Ich fand drei Farben sehr, sehr schwierig hinzukriegen. Hab dann mein dreifarbiges Deck, weil ich natürlich wieder zu greedy war, dann mal wieder runter reduziert auf zwei Farben. Und da hat es auch einigermaßen gut funktioniert. Und dass es sich halt auch nicht so swingy anfühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, jetzt kommt eine Bomb um die Ecke und es ruiniert mir meinen kompletten Spielplan. Sondern es war alles einigermaßen ausgeglichen. Also ich hatte schon eine Mythic Bomb, ich glaube, das war sogar diese Igra, mit einem hier diesen Zwei-Mana eine zerstörende, angreifende Kreatur zerstört. So, genauso wie ich halt von einem Common 6-6er überrannt wurde. Also es ist so, es wirkt sehr balanced, aber es ist jetzt auch natürlich nur mein Eindruck vom Pre-Release. Glaubst du denn, wenn du es irgendwie so ein bisschen einsortieren müsstest in so Kamigawa Neon Dynasty, ist so High Synergy, sehr, sehr gutes Limited, bis halt hin zu, was ist ein schlechtes Limited? Dragon's Maze oder so. Wo würdest du das so ein bisschen verantworten? Eher so mittig oder eher so positiv?
Ich glaube, von dem, was ich gehört habe, ich muss jetzt hier aus dem Hörensagen arbeiten, von den Kollegen und Kolleginnen, die ich hatte, die beim Pre-Release dabei waren. Und da muss ich sagen, es war wohl eher positiv tatsächlich, weil es halt vom geschlossenen Set in sich mal wieder sehr schön war. Man hatte nicht so viel Removal. Es war nicht so, dass man irgendwie wirklich wie in Thunder Dungeon mit 50 Millionen Removal rumgelaufen ist.
Ja.
Und man hatte halt so klare Favoriten, wie zum Beispiel die Offspring-Sachen oder so, die wirklich einfach strong sind. Und am Ende des Tages, glaube ich, es ist ein positives Erlebnis, weil es sind süße Karten. Und im geschlossenen Vakuum, also im Limited-Vakuum, glaube ich, ist es ein gutes Set. Es ist im Constructed, glaube ich, eher ein mit- bis schlechtes Set. Vom Power-Level her, es werden wahrscheinlich ein, zwei Karten gespielt werden, aber es wird halt kein Kamigawa oder es wird auch nicht irgendwie in die Richtung von Impact von Thunder Junction, was die Preise angehen und so weiter und so fort. Sondern es wird einfach ein schlechtes Set für Constructed sein oder ein schlechtereres Set. Es wird kein mieses Set sein, aber ein schlechtereres Set. Aber ich glaube, dass gerade das Limited überzeugt bei dem Set so ein bisschen. Und gerade dieses Pre-Release ist ja auch dafür da, dass man Neulinge da hatte. Also ich war beim Pre-Release am Samstag bei uns im Local Game Store und habe halt so ein bisschen den Anfang mitgeleitet als Judge. Ja. Weil es ist immer positiv, wenn du neue Leute dabei hast, die null Ahnung vom Spiel haben. Wir hatten zwei, drei Leute da, die bisher nur Arena gespielt hatten. Die guckten mich an und sagten, ich öffne hier gerade mein allererstes Booster meines Lebens.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, was passiert. Muss ich mich in irgendeine Queue einreihen? Muss ich irgendwie, wie lange darf ich mein Deck bauen? Darf ich mein Deck verändern? Die wussten gar nichts.
Ja.
Und deswegen war das halt ganz positiv, dass ich da als Judge an dem Samstag nochmal, zumindest in der Anfangsphase da war. Ich bin danach, nachdem die Runde 1 gestartet ist, bin ich dann gegangen, weil ich einfach keine Zeit hatte, weil ich das Wochenende durchgearbeitet habe. Aber ansonsten, das war sehr positiv von dem, was ich mitgekriegt habe, auch vom Bauen her. Es waren immer wieder so ein cooler, oh, guck mal hier, die ist süß und guck mal hier, die ist ganz cool. Das war echt spannend.
Ja, definitiv. Also ich hatte auch, also ich muss dazu sagen, ich war auf einem spezielleren Pre-Release, der war bei Heaven's Door, da waren so ein paar Influencer eingeladen, auch so ein paar Content-Creator-Kollegen von uns. Im Endeffekt war das halt das macht Wizards of the Coast gerade in Berlin schon mal ab und zu so Events zu machen, wo einfach auch nicht Magic spielende Influencer eingeladen werden und die sollen dann quasi mit so einem besonderen Set so ein bisschen, sag ich mal, angereizt werden, so hey, wer ist denn mit Magic the Gathering, vielleicht macht's euch ja Spaß. Und es war wirklich eine coole Erfahrung, weil natürlich Influencer sind extrem extrovertierte Menschen, das heißt, wir waren, glaube ich, irgendwas zwischen 40 oder 50 Leuten in diesem in dem Local Game Store, im Heaven Store in Berlin. Relativ neuer Local Game Store, den kannte ich vorher noch gar nicht. Und der ganze Laden war halt voll. Und die hatten sich so ein paar spielerische Gimmicks überlegt, wie dass sie haben halt alle Spieler in so verschiedene Teams eingeordnet, in Eichhörnchen, in Otter, in Maus und so weiter. Und dann konnte man quasi mit jedem Sieg in dem Pre-Release quasi Punkte für sein Team sammeln. Und am Ende hat dann jedes Mitglied aus dem Team noch irgendwie einen Booster extra bekommen oder so. Und das war halt so geil, als da die Punkteverteilung war und dann zu Ende gespielt wurde. Und dann hieß es halt, jetzt kommt irgendwie die Punkteverteilung für ein Eichhörnchen. Und der ganze Laden so, Eichhörnchen, Eichhörnchen. Und dann kamen die Punkte von Maus, Maus. Und das war schon sehr, sehr funny. Und hat halt auch einfach allgemein so dieses Erlebnis von dem Pre-Release so ein bisschen befeuert. Es haben wohl ein paar Leute echt ziemlich krasse Decks gebaut, also gerade so in Orzhov, wo es halt in Common und Uncommon dann doch ein bisschen mehr Removal gibt als in den anderen Farben. Plus halt, wenn du so eine Maha gezogen hast, dann ist es schon eine extrem krasse Bomb einfach. Aber dementsprechend war es halt vom Feeling her auf jeden Fall was anderes und so ein bisschen, was du auch meintest, so so die Rolle von den Content Creatoren vor Ort war so ein bisschen, ne, den anderen das ein bisschen beizubringen, ein bisschen in Gespräche kommen. Und ich habe auch 2-3 Leuten so Limited Decks so ein bisschen gebaut. Die haben dann mehr oder weniger auf Karten gezeigt, die sie cute fanden und meinten so, ja, klar, mach das irgendwie da rein. Hatten dann aber auch halt eben sehr viel Spaß und es macht dann auch eben dann Spaß zu sehen, wie ein Deck, was man nicht selber spielt, aber was man gebaut hat, wie es dann halt tatsächlich irgendwie gewinnt. Deswegen war es auf jeden Fall irgendwie ein cooles Erlebnis und man hat halt wirklich super viele Karten gesehen, dadurch, dass halt so viele Sachen geöffnet worden sind. Ich selbst habe mein Deck war leider nicht so sonderlich gut. Es wurden 3 Runden gespielt, ich habe 2 davon verloren, 1 gewonnen, aber auch nur, weil mein Gegner gehen musste aus Zeitgründen. Also nicht die Winning Record, die ich da abgestaubt habe am Ende des Tages, aber trotzdem auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich finde es nach wie vor immer noch ein sehr cooles Set. Also ich glaube, das wird so eins sein, wo man vielleicht in so einem Jahr oder 2 drauf guckt und sagt so, boah, das nochmal draften, das wäre geil. Mhm. Nicht unbedingt für die Karten da drin. Vielleicht kann man irgendwie in 3-Baum-Stadt oder sowas aufmachen und freut sich dann, aber ist schon auf jeden Fall ziemlich cool.
Ja.
Aber tatsächlich, hast du denn am Wochenende darüber hinaus noch irgendwie Magic gespielt? Hast du irgendwie nochmal oder anders gefragt, was zockst du denn gerade in Magic so?
Legacy.
Welches Deck denn, Legacy?
Tatsächlich fast jedes. Ich bin gerade wieder durch die Sachen am Rotieren, weil ich halt die ganzen MH3-Karten vorstelle. Mhm. Weil ich mache ja bei mir auf dem Channel relativ viele Deck-Tags zu den Legacy-Decks.
Ja.
Und ich mache die Legacy-Deck-Tags eigentlich erst, lustigerweise ist heute eine Ausnahme, nachdem ich damit einen FNM gespielt habe, nachdem ich damit einen Competitive-Turnier gespielt habe oder auch ein größeres Turnier gespielt habe. Ja. Normalerweise mache ich erst danach die Deck-Tags. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich halt auch ein bisschen die Erfahrung und das, was ich da erlebt habe und was ich da gemacht habe, mit in das Deck-Tag reinbringe und verändere manchmal auch die Listen vorher. Es ist einfach authentischer, wenn ich das Deck auch wirklich gespielt habe, wie wenn ich nur irgendwelche Decks zusammenstecke und sage, theoretisch wird das so und so funktionieren. Es ist noch was anderes.
Ja,
dementsprechend klar. Sehr, sehr viel gerade. Ich habe das Nadu Breakfast ausgebaut. Aktuell bin ich ein Riesenfan von dem Eldrazi. Das ist ein grün-rotes Eldrazi Stompy oder auch monogrün Eldrazi Stompy. Spielt ohne Reserved Lists, ist einfach ein super konstantes, super resilientes Deck gegen fast alles in der Meta und crasht gerade wirklich ganz viel. Das habe ich auch gespielt, das war auch ganz nett und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt heute, also Aufnahmetag heute, das Death and Hawks wieder ausgepackt, wo ich mit Squadron Hawks und halt eine Menge Legendaries spiele, unter anderem Senu und dem Hund, dem Felira.
Der Blinkhund.
Genau, der Blinky-Hund. Und das ist so ein bisschen der Stand aktuell. Viel Legacy, viel ausgetestet und halt wirklich am Durchrotieren. Ich habe ja dadurch, dass ich in die ganzen Videos immer mache, nicht so wirklich den Punkt, dass ich gerade an einem Deck festhalte und das hauptsächlich spiele, weil dafür habe ich hab keine Zeit, nur ein Deck zu spielen.
Wenn selbst das Spielen zur Arbeit wird.
Ja.
Wie sieht denn gerade dein Sortierstapel aus? Hast du wieder gut. Immer noch überall Karten?
Nein, sehr, sehr gut. Ich habe am Wochenende sehr viel geschafft, sehr viel weggeräumt. Ich habe die letzten Tage immer wieder weggeräumt. Ich habe mir von Dragon Shield so einen neuen Schuber geholt. Die sind wirklich gut. Das ist wirklich wahnsinnig stark. Da habe ich so viel wegsortiert bekommen von. Das war sehr, sehr gut. Und bei mir ist es ja auch so, wenn ich die Decks dann die Karten dafür gekauft habe, dann packe ich die dann auch direkt in die Decks rein, sammle die dann auf dem Schreibtisch, bis ich das Deck fertig habe. Jetzt habe ich eine Menge Decks fertiggestellt. Deswegen ist der Schreibtisch relativ leer.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich hatte jetzt am Sonntag, letzten Sonntag hatte ich halt einen großen Aufräumtag für mich mal eingerichtet. Weil das Ding ist, also ich muss dazu sagen, meine Verlobte ist gerade krank, das heißt, sie war die ganze Zeit auf der Couch, deswegen habe ich meinen ganzen Kartenkram rüber ins Wohnzimmer geschifft, und dann dort alles erstmal weggeräumt. Und das Ding ist, dadurch, dass man halt irgendwie auch in, dann so immer mal wieder was aufmacht, man dann irgendwann mal ja Karten immer bestellt hat, die landen erstmal wie alle erstmal da auf dem Schreibtisch, bis sie dann irgendwann wegsortiert werden. Und dieses irgendwann hat sich jetzt quasi seit der MagicCon immer weiter nach hinten verlagert. Da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich das mal. Und vor allen Dingen baue ich jetzt auch mal die Decks, die ich mir vorgenommen habe zu bauen. Und so habe ich jetzt zumindest meine Pioneer-Decks auch noch mal ein bisschen aufgefrischt. Ich habe jetzt schon länger kein Pioneer mehr gespielt. Tatsächlich geht zum Zeitpunkt der Aufnahme heute die Pioneer-Liga auf dem Radio Ravnica Discord-Server wieder los. Nice. Das heißt, da werde ich mal wieder einsteigen. Und dafür habe ich mir jetzt noch mal Izzet Phoenix aktualisiert, neu gebaut und Rakdos Vampire. Das hatte ich ja in der letzten Woche schon mal hin und wieder so
hast du dich hinreißen in den Ring geworfen.
Habe ich mich hinreißen lassen, habe ich jetzt noch mal zusammengebaut. Und ich muss tatsächlich sagen, es macht schon Bock. Ich habe es ein bisschen gegoldfischt, natürlich jetzt noch nicht irgendwie gespielt oder so, aber allein so dieser Power-Move von wegen Turn 3 Sorin in Vane Ripper und du kannst quasi so 3 Züge im Voraus nehmen, das ist schon extrem krass. Und halt darunter liegt halt diese Rakdos-Shell, mit der ich auch mehr als zufrieden, beziehungsweise mehr als erfahren auch dann irgendwie bin. Das, wann man Thought siehst, was man Thought siehst und so weiter. Also so viele Karten sind dann gar nicht neu. Es waren halt dann nur diese Big Investments in Sorin und Vane Ripper, die ich mir dann irgendwie holen musste. Aber auch Izzet Phoenix. Ich hatte mir vor super langer Zeit mal diese Picklock Prankstars gekauft aus dem neuen Eldraine Set, weil die jetzt halt so 4-mal gespielt werden neben Ledger Shredder und Arclight Phoenix. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, die reinzutun. Deswegen habe ich es jetzt endlich mal getan und das Deck noch mal schön neu gesleeved, schön beiseite gelegt und parat gehabt. Jetzt habe ich endlich mal so ein bisschen aufgeräumt. Und Commander-Decks, ich habe tatsächlich jetzt schon mein erstes Commander-Deck von Bloombarrow fertig. und zwar das Alania-Otter-Deck. Dieser 5-Mana Izzet-Otter. Den hatte ich jetzt einfach, also es ist kein, muss ich dazu sagen, ist jetzt kein Deck, was super krass viel Arbeit reingegangen ist. Ich habe mehr oder weniger nur die Karten reingeschoben, die ich ohnehin schon hatte. Und das zielt halt so ein bisschen drauf, die Otter, die man eben aus dem Set hat, da zu verknüpfen mit so einem Spellslinger-Ding. Ich habe auch den Storm Chaser Mentor reingenommen. Ja. Einfach halt diese Goblin Electromancer-Effekte und dann hast du halt irgendwann sowas wie Bribery. Was du dann mit Alania eben verdoppeln kannst. Du kannst ja direkt 2 Kreaturen aus dem gegnerischen Deck irgendwie rausklauen und so. Und ich habe es noch nicht playtestet, aber es wird mal in der nächsten Commander-Runde mal ausprobiert. Ich habe keine hohen Erwartungen, aber es wirkt auf jeden Fall sehr spaßig.
Das ist schon mal gut. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil es ja tatsächlich für gerade solche neuen Sets erstmal darum geht, Fun zu haben und zu schauen, okay, was kann ich denn überhaupt mitmachen, wo kann ich Spaß mit haben und wo kann ich irgendwie neue Karten noch einfach testen. Das gehört einfach noch dazu, meiner Meinung nach.
Total, total. Und ich habe schon gesehen, dass wenn das auch nicht klappen sollte, habe ich noch einen zweiten, lustigerweise den Legendary Otter von dem Starter-Kit, Bria, Riptide Rogue, auch noch im Blick, weil dann kannst du es, also momentan ist das Deck so ein bisschen gebaut, in eine Richtung, dass du teure Spells günstiger machst und die dann eben castest und so ein bisschen cheaten kannst. Mhm. Auch mit so Ritual-Effekten aus Rot und so. Aber wenn das nicht funktionieren soll, dann geht man halt irgendwie traditionell Prowess mit Ponder und Brainstorm, mit den ganzen Spellslinger-Geschichten, wo du einfach nur so viele Spells wie möglich in einem Zug casten möchtest und all deinen Kreaturen Prowess gibst und so. Deswegen, das wäre jetzt noch Plan B, wenn das gar nicht klappt, aber die Shell ist schon mal zusammen, die Lands sind zusammengestellt und jetzt muss es nur noch getestet werden.
Das klingt genau. Auch ganz gut.
Was sind denn, gibt's denn in Legacy noch Decks, die du noch auf dem Schirm hast, die du noch unbedingt mal testen willst? Du hast natürlich schon viel erzählt, dass du schon nahezu irgendwie alles gezockt hast, aber gibt's da noch Karten, die du irgendwie ausprobieren möchtest aus Modern Horizons 3 oder vielleicht auch aus Assassin's Creed oder Bloomberg? Ja.
Aktuell versuche ich eher, dass wie ich hingehe und die Möglichkeit schaffe, Decks zu kreieren, die vor allem nach dem Grief-Ban Ende des Monats noch relevant sind.
Oh ja, ja.
Und deswegen ist es gerade ein bisschen schwieriger, sag ich mal, da irgendwas zu machen, weil man muss halt erstmal da dran kommen und man muss da erstmal Daten haben zum Evaluieren und so weiter. Und die habe ich jetzt noch nicht so unbedingt. Ich habe jetzt ein bisschen was gespielt, aber ja, man muss halt einfach sagen, am Ende des Tages, es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes spannendes Feld einfach gerade, weil man nicht genau weiß, wie es am Ende aussehen wird.
Und ja, das finde ich ziemlich spannend, auch quasi an der Modern Front. Das spiele ich natürlich selber nicht, aber ich habe das Gefühl, Nadu, die Konversation ist so ein bisschen geschiftet von der Outrage ist nicht mehr so krass da, sondern alle haben eigentlich schon akzeptiert, dass die Karte gebannt werden muss. Ich glaube, ähnlich gibt's auch gerade bei Legacy einfach um diesen Grief-Bann.
Genau, es geht immer weiter runter und die Leute fangen jetzt schon an, über die nächste Karte, über den Psychic Frog zu heulen, wobei die andere Karte noch gar nicht gebannt ist.
Ja, genau. Und das ist halt die Frage, werden sie es bannen? Das ist ja noch mein großer Punkt in dieser Diskussion. Wird Wizards of the Coast tatsächlich den Zahn ziehen? Weil sie sagen ja jetzt doch schon oder haben jetzt auch schon gesagt, dass sie einen Emergency-Bann für Modern und Legacy nicht vorhaben. Was ich schon wieder komisch finde, dass sie das jetzt irgendwie dann doch nicht machen wollen. Und ich sehe schon, Schuko wird Ende des Monats gebannt. Oder überhaupt, dass wir noch diesen Monat komplett abwarten müssen, ist schon schwierig. Aber ich freue mich zumindest, dass halt die rot-weißen Decks, also Mardu, Boros, Jeskai, dass die zumindest auf einer Augenhöhe, was die Anteile angeht, eben mitmachen. Ich würde sagen, das soweit zu unserem kleinen Check-in, wie es uns gerade in Magic geht. Unsere Pile of Shames schön wegsortiert. Ein paar Decks sind da am Rotieren. Ein bisschen was wird mir wieder gezockt. Und Bloombarrow war auch super. Dementsprechend die Frage an euch. Wie war denn euer Bloombarrow Pre-Release? Habt ihr das mitgemacht? Habt ihr das gezockt? Habt ihr schon irgendwas geöffnet? Und seid ihr vielleicht schon Decks am Bauen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir gehen mal weiter zum nächsten Thema, und zwar Standard-Rotation. Leute, die uns schon länger hören, die haben in den News von uns eigentlich mehr was zur Rotation gehört, weil sie ausgeblieben ist. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Am 2. August ganz offiziell, diesen Freitag. Beziehungsweise, wenn der Podcast, wenn ihr den am Freitag hört, dann ist der jetzt auch schon passiert, die Rotation. Mit dem Release von, dem offiziellen Release von Bloombarrow rotieren die vier ältesten Standardsets aus dem Format raus. Willst du einmal kurz zusammenfassen, was Standardrotation heißt? Wir haben ja in der Zwischenzeit vielleicht einen oder anderen Hörer bekommen, die noch nie eine Standardrotation mitbekommen haben.
Standardrotation bedeutet, dass Karten ihre Legalität im Format verlieren. Das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch und sehr, sehr traurig, aber davon lebt Standard. Standard ist ein einsteigerfreundliches Produkt, weil man halt jederzeit einsteigen kann. Man kann sich Decks kaufen aus den aktuellen Sets, meistens der letzten zwei bis drei Jahre, und kann sich daraus auch aus den Boostern und aus den Sachen, die man kennt, in seinem Kartenpool dann eben bewegen und ein neues Deck bauen. Nach einer gewissen Zeit verliert man eben die Legalität der Karten. Das hat Vorteile, auch wenn wir oftmals sehr negativ darüber reden, weil wir beide eigentlich eher Non-Rotating-Formats spielen. Aber es hat auch Vorteile, denn so bleibt das Format relativ frisch. Es kommen immer neue Sachen bei. Und man kann jederzeit einsteigen. Das heißt, man muss nicht irgendwelche Karten von vor 6, 7, 8 Jahren kennen, sondern es reichen die letzten 3 Jahre. Damit hat man einen limitierten Kartenpool. Und in diesem Jahr ist es sogar noch so, dass wir noch Foundation bekommen. Ja. Das dafür sorgt, dass Standard noch mal ein bisschen aufgepäppelt wird, weil es ein Set sein wird, was 5 Jahre legal ist statt 3.
Genau. Und das ist halt eben das Ding, in den letzten Jahren wurde das geändert, dass die Rotation von alle 2 Jahre auf alle 3 Jahre übergegangen ist. Darüber haben wir dann letztes Jahr viel geredet, weil es gibt eigentlich, was Standard angeht, eigentlich immer so 2 Meinungen. Viele neuere, die jetzt erst neu dazugekommen sind, die gerade aktiv Standard spielen, die wünschen sich so ein bisschen, dass Standard länger nicht rotiert, weil das gleichzeitig immer bedeutet, dass eure Decks möglicherweise wichtige Karten verlieren, dass die ja nicht mehr spielbar sind. Die anderen, die meistens noch was anderes spielen, wie irgendwie Commander, Pioneer, Legacy in unserem Fall, die wünschen sich eigentlich ein eher frisches Standard, wo mal viel mehr passiert, damit da halt was Spannenderes passiert, als dass man dieselben Karten, die man in allen Formaten sieht, auch in Standard eben sind. Und der Middle Ground war jetzt so ein bisschen, dass man die Standardrotation auf ein Jahr nochmal verlängert. Aber jetzt ist es eben soweit, die vier ältesten Sets, Innistrad Midnight Hunt, Innistrad Crimson Vow, Kamigawa Neon Dynasty und Streets of New Capenna, rotieren am 2. August offiziell aus dem Format raus. Dann wird ein quasi neuer Block eröffnet, der dann beginnt mit Bloombarrow, der weitergeht mit Duskmourn und noch 2 unannounced Sets, die in 6 bzw. 9 Monaten jeweils rauskommen. Und dann hat man quasi ein komplett neues Standard, was dann in der Form eben wieder 2,5 bis 3 Jahre so bleibt. Ja. Wie fühlt sich das für dich an, dass jetzt endlich dann doch die Rotation kommt? Also, ich weiß nicht, geht's dir da ähnlich wie bei mir? Weil wenn ich jetzt hier sehe, Innistrad mitten in der Hand ist schon, ist noch standardlegal. Ich fühlt sich an wie irgendwie eine halbe Dekade entfernt, seitdem das rauskam, so.
Absolut. Es erinnert mich ganz stark an, wie hatten wir das mit, Wilds of Eldraine, sondern
Throne of Eldraine.
Throne of Eldraine, genau. Wo halt einfach ein Set viel zu lange im Set geblieben ist, das sehr dominant ist. Das ist hierbei jetzt nicht Innistrad. Das ist hierbei tatsächlich Kamigawa und Streets of New Capenna. Das sind zwei Sets, die immer noch Standard sind, weil sie sind schon relativ alt. Mhm. Und sie sind so impactful, dass Karten eben aus anderen Sets gar nicht die Chance haben zu scheinen. Ja. Und das ist das, was wir gerade eben schon gesagt haben im Anfang des Podcasts. Wenn man jetzt ein schwächeres Standard-Set eben reinbringt, nachdem man Murders of Carl of Manor und Outlaws of Thunder Junction, die auch schon powerlimäßig eher low waren, mhm, und auch Lost Caverns of Ixalan hat schon ein bisschen den Saft rausgenommen, kommen wir jetzt eben in eine Rotation rein, wo halt wieder die stärksten Decks am Anfang sind, so mit Dominaria United, ja, Ende. aber eben da einen sehr interessanten Part einfach ansetzen, dass man hier sagt, okay, man rotiert jetzt langsamer, dafür sind die Karten nicht mehr so stark, wodurch neue Sets mehr Impact haben. Weil das ist das Problem, was wir damals hatten bei Throne of Eldraine, das Problem, was wir bei dieser Rotation mit eben Kamigawa Neon Dynasty und Streets of New Capenna auch schon wieder haben. Mhm. Wenn wir nicht rotieren und am Ende aber ein sehr starkes Set haben, das sehr, sehr lange im Standard ist, wird sich im Standard sehr, sehr lange nichts tun.
Eben.
Und das ist dann wiederum schade. Deswegen, ich find's gut, dass sie eben die Sets jetzt schwächer machen und damit eben das Standard interessanter machen, weil sie bringen ja 20 Millionen Supplementary-Sets raus mit irgendwelchen Direct-to-Modern. Und ich warte noch drauf, dass sie demnächst auch noch Direct-to-Pioneer machen. Und
bitte
also
nicht.
Nee, hoffentlich nicht. Aber das ist genau der Punkt. Sie bringen genug davon raus, als dass ich sagen würde, okay, ihr müsst nicht jetzt noch das Standard-Set mit starken, krassen Karten dominieren.
Ja, das ist eben das Ding. Und im Endeffekt, was halt, es gibt eine fabelhafte Webseite, die ich immer wieder besuche, wenn ich mich gerade frage, was denn ein Standard ist. Und das heißt whatsinstandard.com. Und die Seite ist sehr simpel aufgebaut. Sie hat einfach nur die Sets mit Links zu Scryfall, wo sie quasi einfach alles aufgeführt haben und auch gezeigt haben, bis wann was legal ist. Also genau, die Legalität enden für die 4 Sets, die wir eben genannt haben. Innistrad, Kamigawa, New Capenna. Und dann bis 2025 haben wir Dominaria United, The Brothers War, Phyrexia All Will Be One, March of the Machines und Aftermath. Und dann 26, Wilds of Eldraine, Lost Caverns of Ixalan, Murders of Carl of Manor, Thunder Junction. Und bis Ende 27, Bloomburrow, Duskmorn, Tennis und Ultimate. Das sind die 2 noch nicht announced Sets, die wir noch
wobei mir wissen, fehlt da kommen. Drin tatsächlich das
Foundation.
Genau, Foundation.
Ja, das kommt wahrscheinlich dann auch mit dem Release, sobald da noch ein paar mehr Ankündigungen kommen. Ja, aber im Endeffekt, das ist eine sehr wichtige Webseite, wenn man Standardspieler ist, um zu wissen, was gerade legal da drin ist. Aber was glaubst du, werden so die Folgen sein? Also Kamigawa Neon Dynasty hat sehr viele starke Karten. Ich denke so an Wandering Emperor, Streets of New Capenna oder auch die Channellands, Poseidon, Who Endures und so weiter. Streets of New Capenna hatte hauptsächlich die Triome und halt ein paar trifarbige, sag ich mal, Legendaries und andere Karten, die ziemlich stark sind. Auch bei Innistrad Midnight Hunt, da war sowas wie, wie heißt sie denn nochmal, diese 3-Mana-Soldatin, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Glaubst du, es gibt da Karten, die jetzt deutlich nochmal günstiger werden? Oder glaubst du, dass der Preis von also nicht mehr wirklich Standard abhängig ist von Karten?
Ich glaube schon, dass es den Preis nochmal verändern wird. Denn wir haben jetzt zum Beispiel eine Karte, sie kostet nicht die Welt, aber sie kostet ein bisschen was, wenn wir sie zum Beispiel Raffin anschauen. Mhm. Raffin ist eine Karte aus dem Esper Legendary Deck, was aktuell im Standard, wenn man noch rumfliegt, hin und wieder mal. Und das ganze Deck ist relativ teuer. Mhm. Und sie ist halt für Commander noch interessant. Aber ansonsten spielt man die halt nicht mehr 3 bis 4 Mal dann auf einmal in irgendwelchen Decks.
Ja.
Sondern man geht halt hin und spielt sie dann in eben sehr viel weniger Decks. Sondern also irgendwie vielleicht einmal als Commander oder in meinem Commander. Und ja, dementsprechend, das, ja, es nimmt schon ab. Die Leute bereiten sich tatsächlich aktuell sogar schon drauf vor, indem sie Raffine rausnehmen und eben andere Legendaries halt mit reinnehmen und ein bisschen erst bei Midrange spielen. Aber das ist zum Beispiel so ein Impact, der sehr, sehr groß ist, meiner Meinung nach. Ähnlich auch wie ein Impact, den man nicht vergessen darf, der drin bleibt, und zwar Sheoldred.
Ja. Die sind wir noch nicht losgeworden im Standard. Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also, ich wollte gerade noch darauf sagen, die Triome werden, glaube ich, noch mal interessant werden, ob die tatsächlich fallen, weil eigentlich hatten die nur so zwei große Heimaten. Das ist natürlich Commander in dreifarbigen und mehrfarbigen Decks, aber auch in dem Standard-Deck Domain, was eben sehr, sehr viele davon eben spielt, also Jetmir's Garden, Ziathoras Proving Ground und so weiter. Und die sind halt arschteuer geworden. Also die sind wirklich ziemlich, ziemlich teuer geworden. Und wenn die halt zumindest in einem Format nicht mehr spielbar wären, wäre ja die Vermutung naheliegend, dass die dann ein bisschen günstiger werden. Wobei wahrscheinlich, je länger man dann wartet, sich die zu holen, desto teurer werden sie dann auch wieder. Also das wird mal spannend zu sein, wie sehr tatsächlich die Preise von Einzelkarten, die standardlegal waren, dann tatsächlich sich verändern, wo wir jetzt gerade halt eben so ein präsentes Commander-Element in Magic gerade haben.
Die große Preisfrage dabei ist, ganz kurz, wird es sich überhaupt was ändern? Ja. Denn wie viele Menschen kennst du, die Standard aktiv in Paper spielen?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht sonderlich viele, da hast du schon
recht. Also bei mir ist es null. Und ich kenne eine Menge Menschen. So ist es nicht. Ja. Aber ich kenne wirklich keinen, der sagt, hey, das ist mein Groove gerade.
Ja, das hängt bei uns halt ein bisschen damit zusammen, halt gerade in Berlin gibt es halt so viele Läden, dass schon so Standard-Events, glaube ich, auf jeden Fall noch abfeuern und dass auch manche Läden auch wirklich noch drauf bauen, auf ein regelmäßiges Standard. Also es wird schon noch gespielt, auch in Paper, aber es ist bei weitem nicht das beliebteste Format, das stimmt schon. Was ich halt eben noch sagen wollte zum Thema Sheoldred, lustigerweise habe ich das Gefühl, sieht man zumindest in Standard und zum Teil noch in Pioneer immer weniger Sheoldred, weil andere Synergie-Pieces tatsächlich stärker sind. Also Sheoldred ist immer noch ein Powerhouse, ist immer noch einer der stärksten Four-Drops im Format nach wie vor. Und es wird sich vielleicht sogar noch nach der Rotation ein bisschen ändern, dahingehend, dass dann weniger Karten zur Verfügung stehen, die so einen Four-Drop-Slot gut ausfüllen können. Aber da wird's halt dann auch spannend zu sein, ob dann die aktuellen Sets, die dann noch eben drin bleiben, also Dominaria United und March of the Machines, also sind ja auch immer noch sehr starke Karten mit drin, ob das halt ausreicht, eine Rotation, um Bloombarrow-Karten spielbar zu machen. Und das würde mich halt mal sehr interessieren, inwieweit, ja, da Standard dann in 3-4 Wochen vielleicht aussieht, ob wir eine Meta haben, die immer noch so aussieht wie jetzt, also mit roten, aggressiven Decks hier und da mal, aber auch halt sehr vielen schwarzen Midrange-Decks, oder ob wir dann halt die Rotation wirklich spüren und ja, halt auf einmal Otter, Hasen, Mäuse und mehr dann sehen.
Ja, das, ich weiß nicht, ich glaube, das sehe ich aktuell noch eher weniger. Ja. Was man halt nicht vergessen darf, ist, wenn man sich die populärsten Karten im Standard einfach anschaut, das kann man ja immer schön machen, um halt herauszufinden, was und wo wir gerade sind, ist relativ wenig tatsächlich aus den aktuell rotierenden Sets. Das muss man einfach sagen. Dennoch ist es so, dass zum Beispiel Sheoldred die 5 meistgespielte Karte ist.
Ja.
Was das angeht. Und also in der Kreaturen, das muss man jetzt dabei sagen, der Kreaturen. Und es sehr, sehr wenig, bis eigentlich nur End of Festivity, wenn ich das hier richtig sehe, und The Wandering Emperor überhaupt da drin sind. Und Iganjo Castle, Sokensan, Dakonuma, diese ganzen Sachen. Und für unsere Mods, 29.07. 18 Uhr ungefähr. Und genau, das sind so die einzigsten Karten, die ich jetzt gerade darin sehe, die irgendwie in diesen Sets drin sind. Weil alle anderen sind halt aus den neueren Sets. Und das ist ja auch das Interessante bei Standard. Standard rotiert ja auch manchmal einfach von sich aus, weil die Leute schon mal anfangen, Karten abzustoßen, weil sie halt sagen, hey, die Karte wird demnächst um ein Vielfaches günstiger.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin halt auch sehr gespannt, wie so dann die Außenwahrnehmung sein wird, was die Formate allgemein angeht. Weil ein häufiger Kritikpunkt, den man bei Pioneer hört, ist, es ist ja eigentlich nur Standard mit ein paar mehr Karten. Ich glaube jetzt, wenn so ein paar dieser Staple-Karten, sei es die Triome, sei es Wandering Emperor oder die ganzen dreifarbigen Karten aus New Capenna. Wenn die jetzt aus dem Format rausrotieren, aus Standard, glaubst du, das wird so ein bisschen die Identität von Pioneer eher festigen?
Ich hoffe es tatsächlich. Also es ist ja schon ein bisschen dadurch, dass halt sowas wie Kiki Jiki nicht drin ist, also die Fable of the Mirrorbreaker, ist es schon ein bisschen besser. Aber ich muss sagen, am Ende des Tages, am Ende der Zeit, sind wir, glaube ich, noch nicht weit genug entfernt. Ich glaube, solange jetzt nicht irgendwie ein Banger kommt, der nur mit alten Karten spielt, sind wir da noch nicht dran. Es wird, glaube ich, besser mit der nächsten Rotation.
Ja, ich glaube auch. Das Ding ist halt auch, ich habe letztens ein Video gesehen, ein tatsächlich älteres von Rhystic Studies, wo es um Tamogolf ging. Und ich fand es da sehr interessant. Einfach nur so im Nebensatz meinte Sam, dass quasi Modern weniger an competitive Relevanz bekommen hat. Also zum einen, weil es war ja Pandemie, das heißt, hat ohnehin nicht so viel stattgefunden. Aber zum anderen, weil halt neue Formate reinkamen, wie halt eben Historic, wie die ganzen Arena-Formate, aber auch eben Pioneer, die aber keine Geschichte haben und deswegen ein schwieriges Standing haben in der Magic-Community. Und ich glaube, das ist halt ein großer Punkt, warum bei vielen Leuten Pioneer immer noch so ein bisschen belächelt wird. Ist halt einfach so dieses, was alles passiert ist in Modern, bis dann Modern Horizons 1 rauskam. Das kannst du ja wirklich einfach wie in so einem Roman runterschreiben, weil es wirklich so eine Dramaturgie ist, welche Decks gerade gut waren, welche Spieler sich gerade durchgesetzt haben. Und all diese Erlebnisse gibt's halt in Pioneer noch nicht. Plus, sie überschneiden sich sehr viel mit Standard, ein ebenfalls nicht sonderlich beliebtes Format bei den eingesessenen Magic-Spielenden. Deswegen bin ich da mal gespannt, je länger es dauert, bis Pioneer quasi von der Basis so ein bisschen akzeptiert worden ist als kompetitives Format, was da quasi noch alles passieren muss. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie jetzt auch diese Rotation sich ändert. Noch ein ganz kurzer Hinweis, ich habe kurz eben Arena erwähnt. Die Rotation trifft natürlich auch auf Arena zu. Es gibt nach wie vor meines Wissens nach kein Reimbursement-Programm, was irgendwie Wildcards refundet. Das heißt, eure Karten verlassen einfach die Legalität von Standards. Sie sind dann weiterhin in Explorer und Historic und Timeless und in den ganzen anderen Formaten immer noch spielbar. Aber ihr kriegt jetzt nichts dafür zurück. Was wie immer schade ist, aber naja, das ist halt Arena. Genau, aber das soweit zur Standardrotation. Wie seht ihr das mit Standardrotation? Habt ihr Standard gespielt? Spielt ihr es vielleicht auf Arena oder dann doch ein Paper? Freut ihr euch auf die Rotation? Seid ihr froh, die ganzen alten Karten einmal losgeworden zu sein, damit jetzt die neuen Karten ein bisschen Platz haben, im Format sich bereit zu machen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Und dann unser nächstes Thema ist tatsächlich ein Themenvorschlag von euch da draußen, und zwar vom guten Havelock bzw. Manu. Der hat quasi auf dem Radio Ravnica Discord, unten verlinkt der Videobeschreibung, unter Themenvorschläge folgende Frage gepostet bzw. folgendes Thema vorgeschlagen. Die Zukunft von Magic in 15, 20 und 30 Jahren. Wo glaubt ihr, geht ihr die Reise hin? Offenes Gespräch mit sehr viel Spekulatius. Also ganz viele Spekulationen, wie geht's weiter? Weil ich fand die Frage dahingehend, oder diesen Themenvorschlag dahingehend interessant, weil es ja schon so ein bisschen den Eindruck macht manchmal, je nachdem, was gerade für Produkte angekündigt worden ist, dass wir die Zukunft sehr düster sehen mit Secret Lair Drops, wo wir jetzt gerade auch wieder einen neuen Superdrop haben, mit nur noch Commander-Decks, mit Masters, Horizons und den ganzen super teuren Produkten, plus halt jetzt noch Universe Beyond. Da mal die Gelegenheit zu nehmen, jetzt gerade, wo wir nach dem Set-Release so ein bisschen viel Zeit haben, zu sprechen, wie wir die Zukunft denn sehen. Und deswegen erstmal ganz gar nicht offen gestellt die Frage bei dir, wie siehst du denn die Zukunft von Magic?
Düster, immer noch.
Echt? Okay.
Aber es liegt daran, auf was man sich bezieht. Ich glaube, Wizard of the Coast und Magic macht aktuell sehr viel richtig. Mhm. Und zwar, was Company-Side angeht. Von Company-Side aus machen sie sehr viel richtig. Sie machen sehr viel gute Sachen, die halt irgendwie die Revenue boosten, die Verkäufe boosten, Werbung ohne Ende machen. Magic ist meiner Meinung nach so bekannt und berühmt wie noch nie zuvor. Und das ist sehr gut. Das muss man einfach sagen, das ist sehr gut für das Spiel. Gleichzeitig bläht sich halt dadurch das Magic-Universum so stark auf. Und das hatten wir auch schon zweimal. Und Geschichte wiederholt sich gerne. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir hier auch wieder in so ein Loch reinfallen werden, wie es eben nach Ravnica war, also nee, nach Mirrodin war mit Kamigawa. Mhm. Oder eben wie es mit Eventide, Morningtide und Shadowmoon und so weiter sind. Ich glaube, in so eine Art von Loch rennen wir gerade auch rein. Das heißt, wir werden demnächst ein Set haben, das dafür sorgt, dass ganz, ganz viele Spieler und Spielerinnen einfach aufhören werden. Für einen gewissen Zeitraum. Das wird passieren, davon gehe ich ganz stark aus, weil die Geschwindigkeit, in der Sets kommen, die Anzahl der Sets, die noch zusätzlich kommen, die Anzahl an Produkten und Announcements und zusätzlichen Sachen, ist einfach in der Abwärtsspirale so schnell, dass es halt schon einfach fast nicht mehr haltbar ist, das Ganze irgendwie nicht greifbar zu machen. Also wir haben halt jeden Monat mindestens einen Release plus alle 2 Monate oder alle 3 Monate einen Secret Layer. Und das ist halt sehr, sehr, sehr viel. Wenn man da noch überlegt, dann kommen noch Zusatzsachen dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da in Magic allgemein gerade an einem sehr guten Punkt sind, aber eben in dieses Loch laufen. Was nicht heißt, dass Magic stirbt. Ich bin keiner von den Leuten, die sagen, Magic ist tot und so weiter und so fort. Keinen Fall. Solange Leute Spaß an dem Spiel haben, wird das Spiel weitergespielt. Und solange Leute weiter spielen, wird das Spiel weiterleben und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich halt, wir haben, wenn wir jetzt so in 5 Jahren reinschauen, eine sehr düstere Zeit und so in 10 bis 15 Jahren wieder eine sehr positive Zeit, weil wir in 20 Jahren wieder in so ein Loch laufen. Das ist vollkommen normal. Lasst euch von einem alten Mann, der über die Hälfte seines Lebens Magic nun spielt, davon erzählen.
Ja, also ich glaube, meine Tendenzen gehen da ähnlich hin. Also hauptsächlich von der Produktseite. Also das bezieht sich auch bei dir so drauf. Ich glaube auch, wir stehen ziemlich kurz davor, dass dieser ganze Magic-Markt so ein bisschen crasht. Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie der Videospiel-Crash von 1980, was jetzt ein super altes Beispiel ist, aber im Endeffekt war damals halt Atari so die Konsole, die es überhaupt gibt, und jeder Haushalt hatte die und Leute konnten sich dumm und dusselig verdienen mit noch mehr Spielen und noch mehr Spielen, die da rauskamen, und im Endeffekt ist das irgendwann mal gecrashed, wo dann Kunden gesagt haben, so, nee, also irgendwie ist das eine zu mindere Qualität, zu schnell produziert, einfach nur Gold Rush-Modus, da machen wir nicht mehr mit, wir kaufen ab sofort einfach gar keine Spiele mehr. Und dann ist der ganze Markt so krass gecrushed, dass, wie man jetzt vor ein paar Jahren herausgefunden hat, tatsächlich Atari-Spiele in der Wüste einfach in Mexiko vergraben worden sind, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollten.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt wirklich so ein historisches Ding, was für mich so dieses Beispiel ist von, da haben sich Leute zu sehr, zu schnell bereichert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die Mentalität in Magic eine ähnliche ist. Sehr viele Kommentare und sehr viele Diskussionen auch in im Discord und so sind halt sehr von diesem, ja, sieht schon irgendwie cool aus, zum Beispiel Bloomberg oder Assassin's Creed, ach, die Karten sehen schon irgendwie nice, das ist aber irgendwie gerade kein Bock. Ist alles irgendwie so ein bisschen viel, ist einfach so ein bisschen dieses konstante Überfordertsein. Und wir haben das ja auch schon häufiger mal kommuniziert, dass wir auch gesagt haben, so, boah, irgendwie andauernd Preview-Season zu besprechen, macht jetzt auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich glaube halt, irgendwann wird das halt umschiften in einer Art und Weise, dass ich weiß nicht, welche Ecke das ist, ob irgendwann Content-Creatoren sagen, hey, wir machen einfach keine Preview-Seasons mehr mit, oder irgendwie Kunden sagen so, hey, wir wollen einfach keine Commander-Decks mehr kaufen. Aber ich glaube, eins von diesen Sachen wird irgendwann mal passieren, dass man wirklich sagt, okay, es gibt einen spürbaren Break, wo sich das dann auch einfach nicht mehr rentieren wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in dieser in diesem Ende dieser hochkapitalistischen Phase auch, dass da Arena es, glaube ich, auch nicht schaffen wird. Weil das ist so ein, wobei, man muss auch dazu sagen, vielleicht sehe ich da Dinge auch schwärzer als sonst, weil ich habe Arena jetzt in den letzten Monaten jetzt auch nicht mehr angefasst. Aber ich habe das Gefühl, Arenas System ist halt auch nicht darauf ausgelegt, immer wieder neu zu investieren, neue Decks zu bauen. Timeless ist auch mit jedem neuen Produkt, also jetzt gerade halt mit Horizons, Modern Horizons 3, eben nochmal sehr stark hat sich das geschiftet, dann kommen ja immer wieder so Bonusprodukte mit raus. Ich sehe zum Beispiel jetzt hier in der Übersicht, ein Pioneer Masters soll auf Arena rauskommen als Magic Arena Only Set. ist halt die Frage, wie sich das zwischen den Releases irgendwie einpendelt oder ob das nicht auch irgendwie zu viel ist. Und das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, mein Spekulatius in die Runde zu geben. Es wird irgendwann diesen Crash geben und ich glaube, dass Magic Arena das auch nicht überleben wird. Die Frage ist nur, was wird es auslösen und von welcher Ecke wird es kommen? Also ja. Hast du da irgendwie eine Theorie? Wird es aus Spielersicht kommen oder dann doch aus Kundensicht?
Aus Kundensicht tatsächlich. Ja. Ich denke tatsächlich, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo Leute das Geld anders verbraten können oder müssen. Wir sind ja auch nicht nur in einem kleinen Magic-Universum, sondern auch wenn wir uns oftmals darin flüchten, hier muss ich leider einen Glassbreak-Moment machen. Wir befinden uns auch in einer Zeit, wo das Geld weniger wird, beziehungsweise theoretisch mehr wird, aber es weniger wert wird. Und wenn ich mir halt da dann sehe, dass wir halt da in ein Loch auch reinlaufen, politisch gesehen laufen wir in eine ganz falsche Richtung, meiner Meinung nach. Aber das versuchen wir ja rauszuhalten, soweit es geht. Aber wenn man das alles mit einrechnet, und das ist ja nicht nur in Europa so, nicht nur in Deutschland so, nicht nur in Frankreich so, sondern das ist auch in den USA, wie man gerade wieder sieht, so. Und da kann es halt dann schon ganz, ganz schnell dazu gehen, dass die Kunden dann auf einmal sagen, nee, ich hab halt jetzt gerade kein Geld, keine Zeit dafür. Ja. Und wenn da Leute dann aussteigen und dann einfach sagen, nee, ich mach das nicht, fällt das auch auf die Leute, die gesagt haben, yo, ich mach das, zurück. Weil dann sitzt du auf einmal nur noch mit 6 Leuten beim Pre-Release statt 30.
Ja.
Und dann sitzt du da und denkst dir, okay, vielleicht kaufe ich dieses Set nicht ganz so viel. Und dann gehst du zum F&M und musst drum beten, dass überhaupt 8 Leute da sind. Das sind Zeiten, ein paar Leute lachen darüber, aber es ist literally so passiert. Oder dass in meinem Fall, wo wir ja keinen Logan Game Store hatten, einfach Freunde gesagt haben, boah, nee, keine Zeit, um Magic zu spielen. Oder keine Lust, um Magic zu spielen. Lass mal was anderes machen oder lass mal gar nichts machen. Und das ist wirklich was, das kommt von Kundensicht, das kommt von den Personen, die das dann nicht mehr kaufen, nicht mehr supporten und das Ganze sofort. Dazu beiträgt meiner Meinung nach, und da bin ich wieder unbeliebt, wenn ich das sage, aber diese ganze Motivation von wegen buy singles, don't buy product, fördert genau dasselbe aber auch. Denn wir kommen in einen Punkt rein, wo irgendwann diese Leute, die euch die Singles verkaufen, nicht mehr die Booster kaufen, sie aufmachen, um euch die Singles zu verkaufen. Und irgendeinen armen Tropf muss es halt geben, der Geld in die Hand nimmt und diese Singles halt einstellt, also die Einzelkarten einstellt und die Produkte aufmacht.
Ja.
Es sei denn, wir leben irgendwann nur noch von Secret Lair. Das ist eine Theorie, die ich auch schon gehört habe, die ich auch sehr spannend fand, aber die ich für sehr
nicht haltbar halte. Ja, das ist spannend. Also im Endeffekt, aber das wäre ja ein Zeichen, dass sich auch die Sealed-Produkte sich auch einfach nicht mehr lohnen. Und das ist halt ein ganz schwieriger Punkt. Solange es halt immer noch ein, also einer meiner Beispiele aus jetzt diesem Jahr, so Outlaws of Thunder Junction, ist ein Set, was mich von der Thematik her und von diesem, wie soll man sagen, von diesem Thema,
Flair.
Man zieht den Charakter einen Hut auf und das war das Set so. Finde ich halt komplett fürchterlich. Und das war für mich aber trotzdem der Grund, dann hier und da mal Karten zu kaufen, weil die Karten sehr relativ spielstark waren. Bloom Barrow auf deiner Hand, genau das Unterschiedliche. Ich finde, da haben sie es richtig gemacht mit dem Flavor, mit dem Feeling und haben aber das Kartendesign dann doch vom Powerlevel her so ein bisschen geringer gehalten, dass halt die Welt ein bisschen mehr scheinen kann in dem Feld. Und ich glaube, solange sich das noch so ein bisschen die Waage hält, dass halt jedes Set theoretisch einen Kaufgrund hat, müssen wir uns darüber noch keine Gedanken machen. Kritisch wird's halt erst, wenn wir halt wirklich so ein Set haben, was halt weder eine geile Welt hat, noch irgendwie ein geiles Theme hat, noch irgendwie geile Karten hat, weil dann ist halt ein Ladenhüter, das ja auch, also wir haben es ja auch bei, was war's, Commander Masters oder so, was ich halt auch gar nicht so gut verkauft habe, weil es zu teuer war, hat ja auch Läden wirklich den Arsch eingerissen, dass sie dann auf einmal da auf Produkt saßen.
Absolut.
Das war erwartet als der Kassenschlager und dann hatten wir hier die Battlebären, den Chef von Battlebären im Weihnachtspodcast sitzen, die meinten so, Gott, hau mir auf mit Commander Masters, das Zeug haben wir heute noch rumliegen.
Ja, das haben die meisten Stores auch noch rumliegen, wenn man es
eben macht. Und das ist halt total sad, das halt eben so zu sehen. Und ja, aber genau, ich glaube, unsere Tendenz ist da bei beiden gleich, dass wir relativ sicher sind, dass irgendwann so ein Crash kommen muss. Oder wir erwarten, dass so ein Crash kommt. Ich glaube aber, konträr dazu, wird die Spielerschaft davon gar nicht so viel mitbekommen, beziehungsweise die Spielerschaft wird nach wie vor bleiben. Ich glaube nur, das Kaufverhalten wird gehen. Was ich damit meine, ist so ein bisschen diese Casualisierung in Commander, hat einen Nebeneffekt und das sind halt eben Proxys sind weitestgehend akzeptiert. Viele Leute kaufen halt eben nur Singles oder halt nur mit den Karten, die sie halt eben da haben. Man kann das Power-Level sehr leicht einstellen. Und ich glaube, das wird was sein, was so ein bisschen wie so Oldschool-Pen-and-Papers einfach auch ohne das konstante Konsumieren von Produkten einfach funktionieren wird. Und ich gehe nicht davon aus, dass die Leute, wenn Magic auf einmal irgendwie einen Down hat oder jetzt auf einmal ne, crasht, dass die Leute dann anfangen, ihre Karten zu verbrennen und wegzuschmeißen, sondern werden nach wie vor mit ihren Decks spielen. Und wir hatten ja auch schon mal die Frage im Ask Us Anything gehabt, so ein bisschen, hey, wenn jetzt gar keine Sets mehr rauskämen, was würdet ihr machen? Und ich glaube, die Wahrheit ist, die Leute würden es nach wie vor weiterspielen. Vielleicht ist das Hype-Level irgendwann nicht mehr so hoch. Vielleicht wird es dann irgendwann auch wieder runtergehen so. Und competitive gesehen ist natürlich auch wieder ein spannender Punkt. Was würde mit Competitive-Formaten passieren, wenn der Support komplett eingestellt werden würde? Aber mein Bauchgefühl sagt mir ein bisschen, dass, glaube ich, die Commander-Decks, die sich Leute gebaut haben oder gekauft haben, dass die, glaube ich, das überleben würden. Aber was sagst du dazu?
Ich glaube das eher weniger, weil ich komme aus einer Zeit, wir hatten ebenfalls mit unseren 60-Karten-Casual-Decks einfach auch ein Erlebnis. Wir haben ähnlich wie jetzt an den Commander-Decks dran rumgetüftelt, haben irgendwelche Kartenrationen ausprobiert, geschaut, was geht. Es musste ja gleichzeitig im Singleplayer stark sein, wie auch im Multiplayer und. Das kann man sehr leicht vergleichen. Ich kann mich heute noch an jedes Deck erinnern, an das sogenannte schwarze Sumpfdeck. Es gab ein grünes Wolfsdeck und so weiter und so fort. Die Namen klingen jetzt generisch für die Leute, die zuhören. Aber für uns oder für Leute, die jetzt in meinem Umfeld gespielt haben und diese Folge hören, werden instant direkt in ihrem Kopf die Decks haben und was die Decks ausgemacht haben. Und auch diese Decks sind dann relativ schnell den Abgang gemacht, weil wenn man aus dem Hobby aussteigt, dann fängt es damit an, dass du dich nicht mehr für neuere Sachen des Hobbys interessierst. Weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich vergleiche das jetzt mal mit Gaming, wenn man jetzt ein älteres Spiel hat, was man total feiert, und auf einmal findet jemand einen Glitch raus. Und dann will man diesen Glitch ausprobieren. Man guckt sich ja trotzdem an, wie Leute das spielen, um vielleicht noch mal eine Strategie zu sehen, auch Jahre später und so weiter und so fort. Allerdings ist es halt so, wenn nichts mehr dazu kommt, dann ist das Spiel irgendwann halt komplett weg. Und bevor das passiert, sortiert man das dann irgendwann aus und sagt, okay, ich habe es ewig nicht mehr angepackt, ich sortiere es jetzt aus. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz oft passieren, weil ich glaube, dass die Spielerschaft und das Finanzielle, was hinter Käuferschaft steht, stärker zusammenhängt, als die meisten Leute es realisieren oder sehen. Weil ich habe es halt zweimal miterleben müssen, wie halt beides zusammenbricht. Weil es bricht dann gleichzeitig beides zusammen, sowohl die Spielerschaft wie auch einfach das Financing. Und ich bin halt an dem Punkt, wo ich sage, History repeats itself. Und ich habe es zweimal so miterlebt, deswegen bin ich der Old Grumpy Man, der sagt, okay, es wird genauso sein. Es wird, wie gesagt, nicht dazu führen, dass niemand mehr da ist. Es wird auch nicht dazu führen, dass alles verkaufen. Vielleicht werden manche Leute einfach ihre Decks in die Schuhkarton packen und sie in 10 Jahren wieder auspacken und sagen, oh, voll geil, hier, weißt du noch, damals mein Blizzard-Deck mit irgendwelchen komischen Eisspells, weil ich diese Eiskönigin aus, ich weiß gar nicht, was ich mich jetzt über gespielt habe und so weiter und so fort. Und also das glaube ich schon, aber der finanzielle Aspekt dahinter, neue Karten zu kaufen und neue Karten zu haben, war bei uns damals auch ein starker Faktor. Und auch das Proxen haben wir damals schon gemacht. Also es ist keine neue Erfindung. Das haben wir vor 10 Jahren schon gemacht, wenn wir Sachen gespielt haben. Aber es hilft halt nicht, wenn dann gleichzeitig auch dieser Frust, weil dieser Frust springt ja auf einen über. Man merkt diesen Frust ja. Und den Frust hat man ja nicht nur beim Kaufen, sondern den Frust hat man auch beim Spielen. Ja, das will man nicht.
Also ich verstehe voll, was du sagst. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Reaktion sein wird von einer sehr enfranchised Magic-Spieler, also wirklich den Vollblut-Hobbyisten, sag ich mal, wo wir auch dazu wären. Aber ich glaube, mein Argument ist so ein bisschen mehr so dieses, ich glaube, weil du auch eben meintest, wenn ein Videospiel, wenn da ein Glitch gefunden wird und man will es irgendwie ausprobieren und danach ist das Spiel so ein bisschen tot, das betrifft ja auch nur auf Leute, die das Spiel auf einer intensiven Ebene von Speedrunning verfolgen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man so diesen Vergleich macht, dass es ähnlich sein wird, aber ich glaube halt, dass eine ganze Menge Leute, also auch diese Vergleich mit Casual 60 und zu Commander ist ja mittlerweile der Driving-Faktor mit einem Großteil an Magic-Spielenden, also wo fast alle irgendwie Commander spielen und das, zumindest wie ich es mir vorstelle, ist das ganze Thema einfach deutlich größer, auch weit über die, sag ich mal, Constructed-in-Franchise-Player hinausgehend. wo ich mir schon vorstellen könnte, dass sie auch quasi am dabei bleiben und dann halt sagen, okay, das Kommerzielle dahinter, das finden wir scheiße mit 10.000 neuen Boostern, mit Value Packs hier und Play Boostern da und Collector Boostern da. Deswegen drucken wir uns die Karten einfach aus und schwappen dann trotzdem unsere Runden zusammen in den Stores oder in den Büros dieser Welt. Und deswegen, ich glaube, die Überschneidungsmenge zwischen, also zumindest anders gesagt, wenn es eine Überschneidungsmenge gibt von Enfranchise-Playern, die sowohl Käufer als auch Spieler sind, die sind auf jeden Fall von dem Crash auf jeden Fall beeinflusst und wären raus. Keine Frage. Und in gewisser Weise würde ich da auch Competitive-Spieler mit reinnehmen, weil wenn es keine Bewegung gibt, ist so ein Ding schnell ausgelutscht und dann hast du halt nur Die-Hard-Leute da draus. Und selbst sowas wie Pioneer wäre vielleicht irgendwie ganz nett für so 6 bis 12 Monate. Aber wenn dann alles so gefestigt sind und das Gefühl von einem gesolften Format, wo es nur diese 2, 3 Decks gibt, wenn das zu lange daher kommt, ohne dass Support kommt, ich glaube, dann stirbt das auch relativ schnell aus.
Das Spannende, was ich sehe, ja, wenn du gerade die Commander-Leute mit reinnimmst, ist halt genau dieser Punkt. Auch Commander-Leute brauchen eine Community, brauchen Leute, die mit Bock haben. Voll. Und wenn du halt dann Commander-Content konsumierst, weil das machen ja gerade im Commander-Content läuft immer, das wissen wir alle, wird es da aber auch genau dann mit aufnehmen. Dann werden Leute mit aufhören, dann wird die Community jetzt schrumpfen. Also auch diese Community wird davon stark beeinträchtigt sein. Sie wird nicht sterben. Die ganze Community wird nicht sterben, meiner Meinung nach. Was die Community retten wird, gerade die Commander-Community, weil wenn du sagst, okay, wir nehmen halt so Casual-Spieler, Casual-Spieler werden enfranchised Leute. Auch du bist mal Casual-Spieler gewesen, bist mittlerweile meiner Meinung nach enfranchised, genau wie ich Casual-Spieler war und enfranchised werde. Das ist vollkommen normal. Und dann würden diese Leute hinten rauspacken. Was aber neue Leute mit reinbringt, und das ist etwas, was wir noch nicht vor 10 Jahren und nicht vor 15 Jahren hatten, sind Universes Beyond. Und Universes Beyond bringt einen immens starken Faktor rein. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, meinen Blackie Talk rausgehauen, wo ich einfach nur so ein bisschen die Universe Beyond Karten durchgegangen bin, was so die Sets gemacht haben und wie ich das so wahrgenommen habe und wie ich es jetzt in der Retro-Perspektive einfach sehe. Und ich muss sagen, Universes Beyond ist eins der besten Sachen, die Magic passieren konnte. Denn dadurch haben wir durch Herr der Ringe, Assassin's Creed, Doctor Who und so weiter und so fort, es wurden Millionen von Spieler und Spielerinnen in dieses Hobby gezogen. Und das ist so wichtig. Und wenn ich jetzt dann sehe, dass wir nächstes Jahr Final Fantasy haben, Marvel haben, was da noch alles kommt, da muss ich sagen, dass wenn Wizard of the Coast irgendwann crasht, das wird sie hoffentlich retten, weil das ist ja auch das, was zum Beispiel
interessant, ja.
Ich bringe den Vergleich relativ häufig, aber wenn ich jetzt Lego als Vergleich nehme, die ja genau dieselben Qualitätsprobleme, Produktprobleme oder auch die haufenweise Enfranchised und neue Kunden und so weiter. Es ist alles sehr ähnlich. Das ist alles eine Managerschule. Und die werden davon gerettet, dass sie sowas wie Star Wars haben. Sie werden gerettet davon, dass sie sowas wie Harry Potter haben. Und Leute dann wieder anfangen und sagen, hier, also das finde ich geil. Also, wir haben jetzt Ninja Turtles. Ich liebe Ninja Turtles und ich habe mal Magic gespielt. Ich guck mir das mal wieder an.
Ja, das ist spannend, weil was du quasi als Rettung siehst, habe ich so ein bisschen unausgesprochen schon suggeriert, das wird so ein bisschen der Grund sein, warum es crasht. Also, weil wenn ich eins gesehen habe, also ich mag die Assassin's Creed Karten wirklich. Und ich mag auch die anderen Franchises, also Warhammer 40k. Ich habe selbst bei Dr. Who so ein paar Karten, ich hatte letztens, als ich das Commander-Deck gebaut habe, wovon ich vorhin erzählt habe. Ich hatte so Command-Tower von Dr. Who und den normalen Standard-Command-Tower drin gehabt und hab den von Dr. Who genommen, weil ich einfach das Artwork irgendwie spannender fand. Also ich habe für alles schon so ein bisschen einen Sweet Spot und ich sehe auch so ein bisschen die Außenwirkung, dass halt neue Leute mit reinkommen und dass sie halt so ein bisschen diese Karten mehr treasuren, wie so das monatliche Release. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Faktor sein könnte, woran so ein Magic Crash passieren könnte, dass man mit mehr Experimenten wie die Beyond Boostern um die Ecke kommt, mit halt nicht ausgefeilten Booster Sets, wie es halt jetzt mit Final Fantasy und Marvel der Fall sein sollte, mit diesen Tentpole Sets, wie sie sagen, also große Herr der Ringe-esken Sets, dass wenn sie so halbgare Produkte rausbringen, dass man eben merken wird und dass das halt zu so einer Verdrossenheit führen kann, wo man sagt, boah, Final Fantasy, Marvel, boah, keine Ahnung, das ist mir alles hier zu Fortnite, das ist mir alles zu viel Gemash mit irgendwelchen Sachen, die nicht Hand und Fuß haben, die jetzt einfach nur rausgeschmissen werden und dass man daraus halt diesen Crash quasi ableitet. Ich meine, ich kann damit vollkommen falsch sein. Ich meine, Lego ist ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, wie es eben anders laufen kann, dass man sich ja über sowas identifiziert. Und man ist jetzt weniger ein eigenes Spiel als ein Auffangbecken für andere Franchises. Das kann absolut der Fall sein. Hm. Ich bin halt nur mal gespannt, wie so die Wahrnehmung sein wird, weil ich habe das Gefühl, von dem allerersten Universe Beyond von Walking Dead Secret Lair Drop, von diesem Aufschrei-Level sind wir schon lange, lange, lange weg.
Ja, absolut.
Und Universe Beyond ist halt auch sowas, wo ich sage, okay, ich merke schon Interesse auch bei anderen Leuten. Also gerade dieses Marvel-Ding, kriege ich alle paar Wochen irgendwie so eine Nachricht von einem Freund von mir, der meinte, ist es jetzt eigentlich draußen? Ich meine, ist es jetzt draußen? Ist es jetzt eigentlich schon draußen? Und ich meinte so, hey, wirklich, ich schreibe dir, wenn da was kommt.
Das habe ich bei Final Fantasy tatsächlich
sehr ähnlich. Final Fantasy ähnlich. Also die haben schon auf jeden Fall Potenzial, aber halt auch wirklich diese Gefahr, dass so eine Verdrossenheit irgendwie davor herrscht. Also ich bin wirklich gespannt.
Und das finde ich so interessant, ja. Weil diese Verdrossenheit wird wiederum nur von den Enfranchised-Leuten und die Leute, die halt hart dabei
das
sind,
ist auch
dann eben
war,
nicht ja. bei den Neuen. Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, da muss man wirklich eine ganz starke Masse rausmachen. Ja. Was, wozu gehört die Person und welche Personen fühlen sich wovon dann irgendwie angesetzt? Weil ich glaube, wie gesagt, gerade diese enfranchisten Personen, die dabei sind, weil irgendwelche Casuals, die dann auf einmal sagen, boah, voll geil, ich kann jetzt mit Chang-Li Leuten ins Gesicht hauen und meinen Spell hinterherwerfen, die freuen sich darüber, die sind hyped. Und das sind die Leute, die dann auch da bleiben, meiner Meinung nach. Und deswegen, Universe Beyond, ich verstehe, was du meinst, mit dass das schwierig wird, gerade wenn das dein einziger Selling Point ist, wir haben alle anderen. Das kann ich verstehen, das ist auch gefährlich. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass gerade dieses immer mal wieder Universe Beyond einbringen, eben genau das bringen wird, was wir die ganze Zeit halt auch so sehen und so als Gefahr sehen, dass keine neuen Leute in Magic reinkommen. Mhm. Und da kann man auf der einen Seite sehr viel Energie reinstecken, indem man sowas wie Bloomborough macht, ein sehr cutes Set, was Leute einfach abholt, was einfach die das zeigt. Man kann In-House-Franchises schauen, bei D&D zum Beispiel oder ähnliches. Oder man geht halt hin und sagt, hey, wir droppen hin und wieder mal so ein Hatsune Miku-Set und hoffen, dass irgendwelche Leute, die total enfranchised Japaner sind, sich das anschauen und voll Bock da drauf haben und irgendwelche Otakus dann sagen, ey, voll geil, ich spiel Magic.
Ja. Ja, total. Also das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend. Also zwei unterschiedliche Szenarien, die wir so ein bisschen bauen. Tatsächlich, aber ich glaube, wo wir uns dann einig sind, ich glaube, wir beide haben so ein bisschen vorausgesetzt, dass so ein Dip geben wird, von das, was jetzt ausgelöst wird, aber dass es halt danach wieder weitergeht. Und meine Hoffnung dafür, dass wenn es wieder weitergeht, dass es halt so ein bisschen wieder den Charme hat von so einem, also so ein bisschen halt was Großes, was einfach, so ein bisschen wie Star Wars vielleicht, was einfach zu groß geworden ist und dann bricht man es nochmal runter und man bringt jetzt halt wirklich gute Serien mal wieder raus oder halt nicht jedes Jahr ein neues Film, dass man wieder so ein bisschen sich zurück zu seinen Wurzeln bekennt. Und das wäre so ein bisschen mein Wunschszenario, ob das jetzt mit Universe Beyond oder ohne Universe Beyond passiert, ob das jetzt mit Commander, ohne Commander rausgeht, aber dass man vielleicht sich wieder so ein bisschen realisiert und sagt so, hey, die Leute haben sehr viel mehr Kapazitäten, sich über ein Commander-Deck zu freuen, wenn davon nur 8 im Jahr rauskommen oder so. Oder 4 oder noch weniger oder so. Und das ist halt so, ich hoffe, dass diese Erkenntnis irgendwann bei Wizards of the Coast kommt. Und ich glaube, dass es vorher auf jeden Fall noch mal knallen wird. Aber ja, grundsätzlich, vielleicht noch, um das noch kurz abzureißen, ich glaube aber, dass wir spielerisch auf einem sehr guten Weg sind. Ich habe das Gefühl, die gerade die Limited Environments, was immer ein sehr guter Maßstab ist, um eben auch Sets zu bewerten, wie sie konzeptioniert sind. Ich habe das Gefühl, die werden von Mal zu Mal besser. Also wir hatten wenige Sets, die so komplett Ausreißer waren in letzter Zeit. Und halt das, ja, ich glaube, außer mit so Alchemie-speziellen Sachen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Also selbst sowas wie Ravnica Remastered oder sowas. Oder auch Ixalan war großartig, eben jetzt Bloomborough war großartig. Also es gab so viele großartige Sets, die auch allein stehen können, dass wir immer noch spielerisch auf einem guten Weg sind. Ich glaube, sobald wir halt die Qualität dippen sehen, was das angeht, dann wird's halt kritisch.
Ja, das ist richtig.
Aber ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Vielen Dank für die Frage, Manu. Freut mich da, dass wir darüber nochmal reden können. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es uns gerne im Discord und dann kommen wir vielleicht irgendwann, wenn mal keine Preview-Season ist, dazu, die zu sprechen. Und was sind eure Gedanken zu dem Thema Zukunft von Magic? Spürt ihr jetzt schon ein bisschen die Erscheinungen von wegen, dass das alles zu viel wird? Steigt ihr vielleicht bald mal irgendwie aus oder sagt ihr, nee, ist alles rosig, kann so weitergehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Dann würde ich sagen, wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Natürlich.
Sehr gut. Ask us anything. Eure Fragen beantwortet hier im Podcast. Wo können die Leute denn ihre Fragen stellen, Marc?
Ihr könnt Briefe schreiben an, nein, Spaß beiseite, unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes findet ihr einen Link zum Radio Ravnica Discord. Wenn ihr dort drauf geht, werdet ihr, wenn ihr noch nicht Teil des Discord seid, am Ask Us Anything vorbeigeleitet. Dort könnt ihr eine Frage stellen, bitte nur eine Frage pro Post. Also wenn ihr Frage habt, dann Enter drücken. Und wenn ihr uns einen halben Roman da reinkippt, werden wir die Frage wahrscheinlich nicht beantworten können, weil wir gar nicht genug Zeit haben, die Frage vorzulesen. Und beachtet das so ein bisschen. Und dann kommen wir irgendwann dazu und werden diese Frage beantworten. Für die Leute, die schon am Discord sind, auch ihr dürft weiter Fragen stellen. ihr könnt weiter im Ask Us Anything einfach nach oben scrollen und einfach Ask Us Anything und dann eine Frage stellen. Allgemein, alles, egal. Anything.
Genau, wir haben hier eine Frage von King V7, der schreibt, was sind eurer Meinung nach aktuell sehr gute Decks um in Modern und Legacy, was sind sehr gute Decks in Modern und Legacy, die aber sehr selten gespielt werden? Was ich eine sehr, sehr spannende Frage finde, weil es geht nicht um Einsteigerdecks im Speziellen, es geht auch nicht um einfach gute Decks, sondern halt um gute Decks, die aber zu wenig gespielt werden, was ein sehr schmaler Gratis, würde ich sagen. Aber hast du da ein Legacy Grad 1, was dir da irgendwie einfallen würde? Du hast eben schon mal Eldrazi genannt. Sind's
ja, bei Eldrazi wird sehr, sehr viel gespielt. Sehr, sehr viel. Okay. Das hat das Tier 1 gebrochen und ist eins der besten Decks. Ich würde sagen, aktuell Lands. Einfach ein Deck, das auf sehr vielen Ländern, Effektländern basiert. Was tatsächlich eine der Gründe ist, warum Legacy immer wieder als so unglaublich teuer und das teuerste Format, was man jemals spielen kann, dargestellt wird, auch wenn das eigentlich Standard ist. Weil da drin spielt man halt Tabernakel und das ist halt eine 2.000 bis 3.000 Euro Karte. Mhm. Und dementsprechend ist das Deck halt sehr, sehr schweineteuer. Aber ich glaube tatsächlich, dass Lands aktuell ein sehr gutes Deck ist und damit dem auch sehr viel machen kann, das aber einfach nicht zurande kommt, weil halt die wenigsten Leute diesen Betrag einfach mal zu Hause rumliegen haben.
Ja, das ist ja mehr so ein Accessibility-Problem, als dass das Deck zu schwach wäre. Hast du ein ähnliches Thema auch für Modern? Also Modern ist ja bekanntermaßen nicht unser Hauptthema. Eine Sache, die ich immer wieder spannend finde, immer wenn Tron nicht das beste Deck im Format ist, ist es trotzdem so im 2-3er-Tier, also es ist nie so ganz weg, es ist immer da. Und dann kommt mal irgendwie wie letztes Jahr Barcelona um die Ecke, wo dann Tron auf einmal abräumt. Glaubst du, das wäre so irgendwie ein ganz guter Tipp, dass Tron irgendwie nie ganz weg ist?
Ja und nein. Tron hat einfach den Faktor, Tron ist halt auch aktuell mit über 5% einfach eine Haustier mal wieder, weil Eldrazi Tron mal wieder ein Ding ist. Es gibt immer eine Version von Tron. Es wird immer eine Version von Tron geben. Spannenderweise, und jetzt kann man natürlich sagen, ich bin ein bisschen biased, aber tatsächlich Texas im Modern. Weil es gibt ganz viele Leute, die mit dem, zum Beispiel Mono White Stoneblade wird es, glaube ich, aktuell auch genannt, die mit ganz vielen Sachen der neuen Sachen-Generation gar nicht mehr klarkommen. Ich meine, wir haben jetzt Recruiter of the Guard, wir haben Solitude, wir haben Felia, wir haben White Orchard Chandler. Das sind die ganzen coolen neuen Sachen. Aber wir haben auch noch sowas wie den guten alten Leonin Arbiter. Und Leute sind nicht in der Lage, Leonin Arbiter zu handeln.
Ja.
Genau dasselbe ist auch aktuell, fast jedes Deck in Modern bricht aktuell zu Path to Exile und niemand spielt es. Ich persönlich kann halt sagen, ich spiele halt Eldrazi Texas, ich spiele es auch regelmäßig auf Magic Online. Dementsprechend bin ich mittlerweile wieder etwas mehr in der Metagame drin, was Modern angeht. Und also Path to Exile ist ein exzellent guter Removal, der aktuell keine 30 Cent kostet, der einfach so stark ist, auch gegen Leute, die dann rumheulen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich gegen Nadu machen soll. Ja, okay, du hast halt keinen Removal in deinem Deck außer Solitude. Ja, okay. Vielleicht spielst du mal Path to Exile. Und da gibt's halt gerade sehr, sehr gute Texas-Listen, die gerade im Untergrund so ein bisschen mitschwimmen und die dann noch wirklich stark genug sind.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also Death in Texas, ich habe letztens ein Video von MTG Goldfish geguckt, der den neuen, also Saffron Olive hat den neuen Text-Collector aus Assassin's Creed gespielt. Und den kannst du ja mit Felia flickern. Und das waren so Interaktionen, wo ich dachte, spannend. Ich habe ja immer gesagt, wenn Modern Horizons 3 dafür sorgt, dass man Mono White wieder spielen kann, dann bin ich on board. Aber mal gucken. Also die Performance war so ein bisschen, es kann mithalten, aber es ist schon immer ein Uphill-Battle. Aber vielleicht hat man es mal ein bisschen im Blick. Apropos Mono White, Asterix hat hier die Frage, was muss in Pioneer verändert werden, um Mono White Humans wieder stärker zu machen? Da würde ich einfach mal drauf antworten. Ich habe mich jetzt wieder so ein bisschen mit Pioneer beschäftigt, gerade mit Amalia war ja sehr viel Diskussion in letzter Zeit. Und das ist tatsächlich momentan so ein bisschen das Problem. Wir haben 3 bis 4 sehr gute Decks. Nixos Ramp macht seine eigenen Sachen, ist halt einfach nur sehr gut da drin. Also nicht sonderlich interaktiv, aber trotzdem halt einfach was, womit man eben rechnen muss. Dann haben wir Amalia Combo, die einfach unendlich viel Leben gainen kann. Das ist genauso schmerzhaft, wie wenn man gegen Celestia Angels eben spielt. Da macht man als Agro-Deck halt eben echt nicht viel. Und das Problem dabei ist halt, dass Rakdos Vampire und Izzet Phoenix sehr Removal-heavy sind. Und das Problem bei Humans ist halt, es hat leider neben den neben diesen einen Effekt, dass sie halt Leute ganz gut überrennen können, echt nicht so viel, was sie darüber hinaus machen können. Es ist immer noch spielbar. Ich sehe gerade eine Deckliste, die hat mal bei einem Qualifier den 3. Platz gemacht. Also ich glaube, wenn man es ganz gut balancen kann und auch seine Schwachpunkte sieht, vielleicht ein bisschen Glück hat in der Meta, kann man mit sowas wie Brave the Elements oder Elite Spellbinder kann man ganz gut so ein bisschen die Combo-Pieces aus der Mali rauspacken und halt eben Counterspells so ein bisschen umschiffen. Talia ist da ja auch eben so ein ganz guter Bet oder auch sowas wie Coppercoat Vanguard, was ja zumindest Ward gibt. Das kann gegen diesen Removal ganz gut helfen. Aber ich müsste lügen, um zu sagen, dass das gerade ein rosiges Meta ist für Mono-White Humans. Ich glaube, da bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie sich diese Amalia-Geschichte weiterentwickelt. Und ansonsten kann man es zumindest auch mit Boros oder Mono-Red mal probieren, weil da hast du zumindest diese You Can't Get Life Effekte jetzt drin, was es eben noch mal ganz gut macht. Aber ja, es ist ein schwieriges Feld. Ich würde immer noch nicht sagen, dass es unspielbar ist. Unspielbar ist tatsächlich sehr wenig in Pioneer. Dafür wurde ich schon mit meinem Rakdos Midrange, obwohl es ja eigentlich ein gutes Matchup ist, einfach überrollt von Humans. Also man kann auch da einfach Glück haben. Ich weiß nicht, hast du was? Du bist ja passionierter Humans-Spieler in Pioneer. Also heißt, wenn du Pioneer spielst, dann Humans. Wie ist da deine Meinung zu? Hast du das Gefühl, du könntest jetzt in so einem Meta ganz gut bestehen? Oder was würdest du machen in Human-Decks?
Gar nicht. Also gar nicht. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Dabei muss man sagen, ich spiele halt nicht Mono-Weiss, ich spiele halt Orzhov.
Genau.
Und Orzhov hat halt mit Möglichkeiten wie Jirina oder dem Graveyard Treepasser oder so schon ein bisschen was zu tun. Fatal Push oder Thoughtseize sind auch ziemlich gut dagegen, wenn man mal irgendwie in eine Combo reingreifen möchte. Das geht schon. Dire Tactics ist ja sowieso ein der Premium-Removal meiner Meinung nach. Das genau. Problem, was du einfach hast, ist, dass das Feld, gerade was diese Combo-Sachen angeht, sehr stark aufgestellt ist. Also mit Nyctos Ramp, Izzet Phoenix, Amalia-Combo.
Und selbst Hidden Vampire Springs. Kannst du auch als Combo irgendwo sehen. Hm? Also selbst Vampire könnte man als Combo-Deck mit da reinsehen.
Ne? Ähnlich. Nif2Light ist ähnlich ein Combo-Deck. Quinterius-Combo sind immer noch alles mit drin. Und dann gibt es, also dagegen bist du schon mal nicht so gut aufgestellt. Und dann kommt halt diese ganze Ghoul-Agro, Outsorius, Spirits und so weiter und so fort, die halt einfach das machen, was du auch machst, nur besser.
Ja.
Und das ist halt leider einfach so der Fall, dass es halt sehr stark zurückgefallen ist. Um die Frage zu beantworten, was müsste man machen, damit Mono-White Humans wieder was sein würde? Dasselbe, was sie gemacht haben, um den Combo-Winter zu beenden. Sie müssten durch jedes Combo-Deck durchgehen und jedes Combo-Deck radikal streichen. Das werden sie nicht mehr tun, weil das Format sich so weit evolved hat, dass es jetzt nicht so broken aktuell ist oder sich zumindest nicht so anfühlt.
Ja.
Außer man spielt halt Mono-White Humans.
Tatsächlich eine andere Herangehensweise wäre tatsächlich noch, weil ich habe zum Beispiel die letzte Entwicklung in Mono-White Humans, die ich viel mitbekommen habe, ist, dass man Four of Containment Priest reingenommen hat, um halt gegen eine Court of Calling und Collected Company anzukommen.
Und
Phoenix ist auch so ein Ding. Das war so eine Evaluation, wo ich gedacht habe, okay, wenn sie noch einen Taxer mit reinnehmen würden, so einen richtigen Oldschool Death and Taxes Staple, ich habe gerade keins zur Hand, aber irgendein Human, der da ganz gut reinpassen würde, der halt eben diese Combo-Decks noch weiter verhindert. Also so ein bisschen Talia nochmal. Das ist einfach dieses Spell-Decks, dass du halt genau die Sachen raushaten kannst und dann einfach mit deinen Humans draufhauen kannst. Wenn so ein Element noch in Pioneer irgendwie reinkäme, ich glaube, dann sähe das Ganze schon ein bisschen anders aus. Weil das war ja die große Geschichte von Death and Taxes in älteren Formaten, ist halt eben dieses, du hast effizienten Removal, du hast effiziente Threats und kannst alles andere raushaten. Und ich glaube, wenn das eine Spielweise wäre, die in Pioneer richtig ankommt, mit vielleicht guten Reprints oder guten neuen Karten, dann sehe ich Mono White Humans aber auch sehr schnell wieder nach oben ziehen. Also es ist immer so eine Frage, was haben sie mit der Zukunft vor? Aber ja, das noch dazu. Dann scroll ich mal gerade noch ein bisschen und her. Rainer Wahnsinn fragt, Bartwuchs, Fluch oder Segen?
Fluch für mich tatsächlich. Also man mag es nicht glauben. Das liegt bei mir daran. Wir sind ja im Ask Us Anything. Wenn ich den Kopf immer wieder anhebe, deswegen seht ihr mich von der Kamera immer so leicht von oben schief. Ich habe hier vorne so eine komplette Stelle, wo mein Kehlkopf ist.
Ja.
Tatsächlich, wo einfach keine Barthaar wachsen. Und dadurch habe ich dann immer solche Spikes am Ende. Und das sieht einfach ungepflegt und schlimm aus. Und ich kann mich dann rasieren und dann kann ich das 3 Tage später wieder machen, weil ich denselben Bartwuchs wieder habe. Und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass ich mit einem sehr gefüllten Haar auf dem Kopf gesegnet bin. Und deshalb immer wieder weine darüber, dass das unten am Kinn wachsen kann, aber auf dem Kopf nicht. Und das finde ich sehr schlimm, dementsprechend absoluter Fluch.
Ich glaube, von Kaya Jana gab es mal einen Gag von vor 10 Jahren oder so, wo er sagt, hat er irgendwann fallen die Haare oben raus und fallen hier und dann auf die Schultern, auf den Rücken. Und dann fallen die überall hin, nur da nicht, wo sie sollen. Ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist es ein Segen so ein bisschen, weil ich habe relativ spät erst Bartwuchs bekommen und ich habe sehr lange gedacht, ich werde einer von den Leuten, die nie wirklich Bartwuchs haben und habe dann immer so ein sehr kindliches Gesicht und da muss ich schon sagen, bin ich sehr dankbar gewesen, dass dann irgendwann etwas zu spät meiner Meinung nach in der Pubertät dann doch das Sprießen begonnen hat. Ich hatte ja auch mal so einen richtig langen Bart, das war wieder so eine Mischung aus Fluch und Segen, weil auf der einen Seite mochte ich es natürlich für die Zeit optisch. Auf der anderen Seite das Pflegen und das daran hindern, dass das hier nach oben kräuselt und so weiter. Das war wieder ein bisschen nervig. Aber ja, interessante Frage auf jeden Fall. Lass uns noch eine letzte reinnehmen. Und zwar von Fresh. Der fragt, was ist eure Meinung, Vermutung zu The One Ring in Modern? Wie geht es mit ihm weiter? Wird er einen Reprint bekommen oder wird er einen Reprint oder eine Begrenzung bekommen? Also mit Begrenzung wahrscheinlich gebannt, denn so ein bisschen Restrictions macht man in Magic ja dann doch eher selten. Aber ja, wie siehst du den One Ring? Ist der bannwürdig oder ist der mittlerweile okay?
Das Problem von One Ring ist dasselbe Problem, was auch mit Bowmaster und so weiter auf uns irgendwann zukommen wird. One Ring im Modern sorgt dafür, dass sehr viele Kontrolldecks oder auch irgendwelche Midrange-Decks einfach sehr, sehr viele Ringe spielen. Also es gibt, glaube ich, fast kein Deck, das nicht den One Ring spielt.
Laut Goldfish die beliebteste Karte im aktuellen Meta. Mit 46% spielen 3 bis 4 Kopien davon.
46% heißt, ihr werdet jedes zweite Spiel auf einen One Ring treffen.
Ja.
Und das ist sehr, sehr viel. Und das ist problematisch. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Gerade wenn man das in so einem Mono-Black-Deck irgendwie mit Orcish Bowmaster, Grief und Shealdred kombiniert. Shealdred und One Ring sind sowieso total Banane. Und dazu kommt ja, wir haben ja nicht nur Mono-Black den One Ring, sondern wir haben ja zum Beispiel auch Necrodominance. Und auch Decks, die irgendwie mit einem Combo-Finish sind, so die Nadu-Decks oder so. Auch die können den ja teilweise spielen. Tun sie nicht öfter. Das brauchen sie nicht, aber sie können es. Und Kontrolldecks können den spielen und. Es können so viele Decks den spielen. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass er halt in einem Herr der Ringe-Set ist. Denn den zu reprinten ist sehr, sehr, sehr schwierig. Es sei denn, also der eine Ring ist nicht getrademarkt, zum Glück. Das heißt, sie können den, wie auch den Orcish Bowmaster, in irgendwelchen Sets mal reprinten mit irgendeinem anderen, keine Ahnung, Wedding-Theme mal wieder oder so, wo die Dame so diesen einen Ring an den Finger gesteckt bekommt. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig. Entweder müssen sie halt einen Reprint davon machen, und zwar schnell und dringend. Sie müssen einen Reprint von Herr der Ringe machen, was sie Geld kosten würde, was ich nicht glaube, dass sie in der Möglichkeit sind, das zu machen. Oder sie müssen ihn tatsächlich früher oder später aus dem Format nehmen, weil er nimmt schon stark überhand. Er und Nadu sind zwei der schwierigsten Karten im Modern. Und ich hoffe einfach, dass sie einfach Ende nächsten Monats einfach beim Modern den Mut haben, beide rauszunehmen.
Einfach mal so ein bisschen aufräumen. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Vor allen Dingen, das Problem ist halt mit diesen Karten Orcish Bowmaster, Thoughtseize, One Ring und selbst die Evoke Elementals zu einem gewissen Grad. Ich finde, die haben halt so einen Super-Staple-Status erreicht, dass du fast, wenn du sie bannst, du schon die Grundidentität von Modern hinterfragst mittlerweile. Also ich habe ja eben von dem MTG Goldfish-Deck gesprochen, was so ein bisschen Death in Texas-mäßig den Text Collector da spielt. Und viele Leute haben in den Kommentaren geschrieben, ja, das ist halt ein One-Ring-Deck, deswegen funktioniert's halt. Und das ist so ein bisschen diese Schneide, wo man sagt, okay, ist es Fluch oder ist es Segen? Weil auf der einen Seite ist es ja voll cool, dass man auch so ein, ja, eher untypisches Theme mit so einem One-Ring zum Laufen kriegt. Auf der anderen Seite sollte wirklich jedes Deck auf the One-Ring angewiesen sein, damit es funktioniert. Und das ist halt, ja, das ist halt so diese Identitätsfrage. So, wie stark dürfen Staples sein? Wie viel Einfluss dürfen sie haben? Weil in gewisser Weise wirst du diese Staples ja, zumindest in Eternal-Formaten und nicht rotierenden Formaten, immer irgendwo haben. Also, was the One-Ring in Modern ist, das ist dann eine Sheoldred oder ein Vayne Ripper oder was auch immer in Pioneer oder, ne? Und das bleibt dann halt immer so. Und ja, es wird eine interessante Frage sein, die sie irgendwann beantworten müssen. Also entweder sagen sie ganz klipp und klar, nein, The One Ring, das ist jetzt Modern 2024-25, das wird so bleiben. Oder halt sie sagen, nee, das geht uns zu weit. Alles, was über 40% Playrate hat in Decks und ein essentieller Part ist, ist uns zu viel. Aber dann wäre es halt die Folgefrage, wie sieht's aus mit einem Bowmaster, wie sieht's aus mit Thoughtseize, wie sieht's aus mit Grief und all diesen Sachen. Und ja, es ist ein es geht schon mehr über die individuelle Karte hinaus auf eine philosophische Ebene, was ist Modern eigentlich? Und da bin ich sehr gespannt, ob sie da die Eier haben, da eben ja drauf zu antworten und dann auch das für die Community Richtige zu antworten. Wäre das was du dir wünschen würdest, wenn man jetzt quasi komplett The One Ring und diese Super Staples rausnimmt für Modern?
Ich glaube, alles ist schwierig, weil man dann das Format komplett gebrochen zurücklässt und mal wieder Tron das beste Deck im Format ist. ja. Ich glaube, das ist schwierig. Das ist ähnlich, wie es auch bei Legacy nicht möglich ist, sowas wie Force of Will oder Brainstorm einfach rauszunehmen. Das geht ja einfach nicht. Dafür ist es einfach zu krass geworden. Aber ich glaube tatsächlich, dass man eben sowas wie The One Ring oder auch Nadu, die einfach halt problematische Karten einfach dargestellt sind, auch einfach nehmen könnte. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, Nadu hat halt nicht die krassesten Prozente. Also ja. Nadu hat halt nicht krasse Prozent, die Leute sind einfach nur tilted von der Karte einfach und spielen halt was anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu den Grief zum Beispiel nimmt, ist halt ein ganz anderes Powerhouse, muss man einfach sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was sie in der Zukunft mit Modern machen werden. Also sehr viele, das war eine sehr schöne Folge, würde ich sagen, weil es war sehr viele so Metadiskussionen, wie geht's weiter, wie sieht's momentan aus. Und vor allen Dingen das Tolle ist, wir haben uns diesmal ein bisschen zurückgehalten, alles nur schwarz zu sehen. Wir haben auch die Highlights ein bisschen hochgehalten. Ja. Also hoffentlich hat euch die Folge genauso gefallen wie uns. Aber wenn ihr an dieser Stelle Fragen habt fürs Ask Us Anything, dann stellt sie uns doch im Discord. Da findet ihr den Reiter Ask Us Anything. Einfach die Frage reinschicken und dann kommen wir in Zukunft darauf zu. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr uns gerne abonnieren bei YouTube. Einmal MTG Blackset für Marc, einmal für Gamery für mich. Und auch bei den Podcasts und Podcatchern eurer Wahl gerne 5 Sterne vergeben. Bei Spotify geht das, bei Apple Podcasts geht das, bei Amazon Music glaube ich auch. Ansonsten könnt ihr uns gerne folgen bei Instagram, Twitter, Threads, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank an Holy für das Sponsoren dieser Folge und der Hinweis, dass ihr diese Getränke mal ausprobieren könnt, wenn ihr bei weareholy.com/radioraffnicka vorbeischaut, das Sortiment euch einguckt, vielleicht hier und da was findet und dann könnt ihr auch noch Geld sparen mit Raffnicka 10 bzw. Raffnicka 5, 10% bzw. 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr es sehr gerne tun. Euer Patreon, so haben es die tollen Leute gemacht, die da namentlich erwähnt sind. Und zwar Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka.
Immer wieder gerne.
Und dann sehen wir bzw. hören uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.